Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Vor der Sportministerkonferenz im Oktober waren Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verroten auf den Tribünen. Er wägt die Rückkehr zu den Kollektivstrafen und spricht sogar über Spielabbrüche und Punktabzüge. Zudem diskutiert die Hamburger Bürgerschaft an diesem Mittwoch, ob auch Hamburg wie in Bremen zukünftig die Polizeikosten von den Clubs übernehmen sollte. Darüber müssen wir reden. Das machen wir natürlich auch. Schließlich heißt unser Podcast so. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich zum einen erneut Kollektivstrafen- und Polizeikostenexperte Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Kai und vielen Dank für deine netten Worte zum Einstieg. Ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werden kann im Laufe des Podcasts.
Ich bin immer nett zu dir. Aber ich bin auch nett zu unserem Gast, denn zum anderen begrüßen wir ganz herzlich einen echten Experten in all den Themenfeldern, über die ich gerade gesprochen habe, der das alles für uns so ein bisschen einordnen wird. Auf seiner Visitenkarte steht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Direktor Fans, Kultur und Markenidentität beim HSV. Herzlich willkommen, Cornelius Göbel.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Cornelius, moin auch von meiner Seite. Du kommst jetzt einen Tag nach dem lockeren 15-0 Heimsieg gegen Jahn Regensburg, bei dem die HSV-Ultras auf den Einsatz von Pyrotechnik verzichtet haben. Haben Sie sich möglicherweise das Interview von Bayerns Innenminister Herrmann zu Herzen genommen, der gesagt hat, ich zitiere ihn mal, mit unserer Fußballtradition und Begeisterung hat Pyrotechnik absolut null zu tun.
Ich mag euren Einstieg in das Thema. Erst einmal sind wir natürlich sehr, sehr froh, das gestrige Spiel so erfolgreich gestaltet zu haben. In der Tat ist keine Pyrotechnik zum Einsatz gekommen, weder beim Heimverein noch beim Gastverein, dafür ein wenig Konfetti.
Das ist war auch schön.
Das hat beim Heimspiel gegen Preußen Münster auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir nähern uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen differenzierter auch den steilen Thesen von Herrn Herrmann. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Stunde und versuche bei dem wieder etwas komplexeren Thema auch die ein oder andere hoffentlich treffende Einordnung vornehmen zu können.
Wir werden auf jeden Fall über die Thesen von Herrn Herrmann aus der Sportbild sprechen. Allerdings aus Gründen der Aktualität wollen wir doch lieber mit den Polizeikosten beginnen, weil an diesem Mittwoch, ich habe schon gesagt, tagt die Hamburger Bürgerschaft und wird über den SPD- und Grünen-Vorschlag sprechen, dass zukünftig auch in Hamburg, ähnlich wie es in Bremen schon der Fall ist, zukünftig Profiklubs, also der HSV und St. Pauli, an den Polizeikosten bei Heimspielen beteiligt werden sollten. Was hast du als erstes gedacht, als du die Pressemitteilung, ich glaube, sie ist jetzt ziemlich genau eine Woche alt, als du davon gelesen oder gehört hast?
Grundsätzlich begleitet uns das Thema der Weitergabe von Polizeikosten ehrlicherweise ja schon ein bisschen länger. Gerade das Beispiel vom Bundesland Bremen wurde ja medial auch schon zu Genüge behandelt. Ich glaube, so in der gesamten Berichterstattung immer etwas populistischer und oberflächlicher. Ich glaube, im Für und Wider gibt es dann tatsächlich noch ein paar Grautöne und möglicherweise auch bunte Farbflecken, die man sozusagen in diesem ganzen Kontext auch beleuchten muss. Ehrlicherweise ist es wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass das Bild, was zum Teil auch vom Fußball gezeichnet wird, gerade wenn man, ich sag mal, auch im europäischen Fußball sich umschaut, was es da für Transferausgaben und zum Teil auch Einnahmen gibt, also dieses Narrativ, der Fußball ist erstmal per se reich und da existiert ganz, ganz viel Geld. Auf der anderen Seite gibt es an dem einen oder anderen Standort durchaus auch Problemfelder, was so den Gewaltsektor betrifft, plus die Zuschreibung, das wird vom Fußball verursacht, dass daraus resultiert, naja, bei besonderen Veranstaltungen müssen wir vielleicht den großen Kostenapparat auch versuchen, ein Stück weit zu senken und möglicherweise macht es dann Sinn, das Geld, was beim Fußball ja ich sag mal, oberflächlich vorhanden ist, irgendwie auch zu nutzen, finde ich erstmal nachvollziehbar. Die Diskussion darüber ist dann, glaube ich, ein bisschen komplexer. Und am Ende dieser Diskussion sind wir an dem Punkt zu sagen, nee, das sehen wir nicht so, dass Fußballvereine beteiligt werden. Über das Für und Wider werden wir uns aber sicherlich jetzt noch ein bisschen unterhalten.
Ja, wir versuchen natürlich so komplex wie möglich dann auch in die Materie einzutauchen hier. Das Modell der Hamburger Regierungsfraktion, also das, was sie sich vorstellen als letzten Ausweg, ist ja, dass die Vereine in einen Polizeikostenfonds einzahlen. Es ist also etwas anders als das Bremer Modell, so zur Erinnerung für unseren Hörer vor allem. Das Bundesland Bremen schickt ja die Rechnung bei Hochrisikospielen pauschal an die DFL und die leitet es an Werder Bremen weiter. Es geht dabei um die Differenz aus den Kosten für Hochrisikospielen minus den Kosten, die man sowieso bei normalen Spielen hätte. Jetzt kommt möglicherweise ein Polizeikostenfonds ins Spiel, bei dem alle Vereine einzahlen. Klingt doch eigentlich ganz fair, oder?
Die Idee klingt vor allem nicht neu. Also auch dieses Modell wurde medial schon diskutiert. Das kann man sicherlich irgendwie auch auf der Ebene diskutieren. Geht ja auch so ein bisschen in Richtung Solidaritätsprinzip. Ändert aber nichts an unserer Meinung, dass wir in der Ausarbeitung klar an dem Punkt stehen zu sagen, ja, in der Erstüberlegung macht das vielleicht oberflächlich Sinn, in der zweit- und tieferen Abwägung, aber an ganz, ganz vielen Stellen nicht. Privatisierung von Polizeieinsätzen ist da so ein Schlagwort, was man nennen kann. Ganz grundsätzlich versuche ich es mal so ein bisschen inhaltlich aufzubauen und vielleicht euch so ein bisschen an unseren Überlegungen auch teilhaben zu lassen. Also ganz grundsätzlich gesprochen haben wir, glaube ich, in Deutschland generell ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau, was Fußballspiele betrifft. Da beneiden uns, glaube ich, auch andere Länder für. Ich sag mal, die Qualität, wie Heim- und Auswärtsspiele geplant werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich professionalisiert. Wenn man auch so die letzten 20 bis 30 Jahre Revue passieren lässt, gerade in Hamburg beim HSV können wir so in den 80er, 90er Jahren wirklich ein leidvolles Lied davon singen, was es bedeutet, auch Gewalt im und um das Stadion zu erleben. Nicht spätestens auch durch den Tod von Adrian Malaika im Zuge von Fanausschreitungen. In diesem ganzen Kontext hat sich dann mit Blick auch auf die Weltmeisterschaft hier in Deutschland die komplette Infrastruktur neu ausgerichtet. Das heißt, es sind ganz viele neue Stadien entstanden. Auch das Volksparkstadion wurde in eine reine Fußballarena umgebaut. Die ganze Sicherheitsinfrastruktur hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Auch da gibt es unterschiedliche Perspektiven aus einer Fanszenensicht. Die werden immer sagen, boah, zu unserem Leid jetzt aber auch. Aus Vereins- und Sicherheitsperspektive können wir aber sagen, dass wir, ich sag mal, Gewalt, so wie sie auch medial immer wieder skizziert wird, nicht bestätigen können. Fußballspiele, insbesondere auch im Volksparkstadion, sind sicher ein total schönes Erlebnis. Das sehen wir auch an den ganzen, ich sag mal, qualitativen Beobachtungen, also die Zunahme von Familien, Kindern, das ausverkaufte Stadion. Da haben wir nicht das Gefühl, dass es da, ich sag mal, Sicherheitsbedenken gibt, ganz im Gegenteil.
Was aber natürlich auch daran liegt, dass viel Polizei an dem Standort vorhanden ist, insbesondere bei Hochrisikospielen.
Ich würde sagen, das liegt primär, hängt es damit zusammen, dass wir bei Heimspielen einen hohen Grad an Ordnungsdienst im Stadion haben, insgesamt eine hohe Sicherheitsstruktur und wahrscheinlich so in den ganzen Anforderungsprofilen auch eher in einer Übererfüllung sind. Das heißt, also wenn wir uns mal die reinen Zahlen angucken, das Thema Präventivarbeit, Fanbeauftragte, normalerweise gefordert, laut Lizenz in der zweiten Liga, zwei Fanbeauftragte plus eine Inklusionsbeauftragte. Beim HSV beschäftigen wir 7 Fanbeauftragte. Wenn wir uns die Anzahl von Ordnungsdienstkräften am Spieltag anschauen, waren wir sogar gestern beim Spiel gegen Regensburg bei 500 eingesetzten Ordnungsdienstkräften. Es gibt immer eine Sicherheitsbesprechung. Es gibt ein ganz enges Netzwerk mit unserem Einsatzleiter vom PK 25, Herrn Strasberg, wo wir im Vorfeld einmal gemeinsam abwägen, was erwartet uns eigentlich und wie sollte eigentlich so ein Polizeieinsatz geplant werden. Und da ist es eigentlich so, dass wir in den letzten Jahren eher gemeinsam dahin gearbeitet haben, die Anzahl von Einsatzkräften auch sukzessive zu reduzieren. Immer so ein Stück weit anlassbezogen. Kai, du hast eine Frage?
Nee, ich wollte nur sagen, alles, was du sagst, macht natürlich total Sinn. Und trotzdem muss man einmal nochmal auf den Punkt, den Stefan gerade gemacht hat, den muss man nochmal betonen. Es geht natürlich nicht darum, was hier vielleicht manch ein Fan oder vor allen Dingen ein Zeitungsleser denkt, dass ab sofort die Fußballvereine sämtliche Polizeikosten tragen, sondern es geht um die Differenz bei Hochrisikospielen. Und das, was du gerade schilderst, so ein Spiel wie gestern, Regensburg, alles Friede, Freude, Eierkuchen, da droht dem HSV auch 0 Cent, den sie irgendwann zu tragen hätten. Es geht um solche Spiele wie in der Vergangenheit bei Derbys gegen St. Pauli gegen Rostock in der zweiten Liga in der letzten Saison, wo der Steuerzahler sich fragt, warum muss ich die Kosten dafür tragen, dass die halbe Innenstadt mit Polizei ausgestattet wird?
Ja, weil, also grundsätzlich, und das ist, glaube ich, immer während und vor einer Diskussion festzuhalten, die Perspektiven sind ja erstmal nachvollziehbar. Also auch da, wenn du als, ich sag mal, neutraler Bürger, Bürgerin, der oder die nichts mit Fußball zu tun hast, beobachtest, was bei so einem Derby rund um so einen Spieltag organisiert wird, da kann man schon erstmal so ein Stück weit skeptisch auch dem ganzen Treiben zugucken. Das finde ich erstmal total nachvollziehbar. Ähnliche Beobachtung kann man wahrscheinlich aber auch beim Hafengeburtstag machen, wo auch, würde ich sagen, sehr, sehr viele Einsatzkräfte gefordert sind. Ähnliche Beobachtung kann man auch beim Oktoberfest machen, wo ähnlich viele Einsatzkräfte gefordert sind. Die große Unterscheidung ist ja aber, dass es auf neutralem Grund im öffentlichen Raum stattfindet. Und wenn da sozusagen Großveranstaltungen auch begleitet werden, ist unser Staat so organisiert, dass die Verantwortung dann auch bei der Polizei liegt. Wir versuchen es natürlich so gut es geht zu unterstützen. Das habe ich auch mit dem Punkt Übererfüllung gemeint. Also wir versuchen ja auch trotzdem sozusagen alles, was rund um so Hochrisikospiele stattfindet, bestmöglich zu begleiten, in Form von Sicherheitsbesprechungen, die schon weit vor so einem Derby stattfinden, wo beispielsweise die Route der jeweiligen Fanszene abgestimmt wird, wo auch über den Kontakt zwischen Fanszene und Polizei gesprochen wird. In dem Fall Derby-Tag selber sind wir auch immer vor Ort und begleiten sozusagen von A bis Z die Fanszene vom Treffpunkt bis zum Stadion und versuchen auch im Zusammenspiel mit der Polizei, und das muss man sagen, hat in den letzten Jahren hervorragend funktioniert.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Den ganzen Spieltag so störungsfrei wie möglich zu organisieren. Und da können wir, glaube ich, im Fazit auch mit Blick auf die letzten Derbys, die wir gemeinsam vorbereitet haben, ein sehr, sehr positives Fazit ziehen. Und das haben, glaube ich, alle auch im Nachklapp getan. Ich wäre aber trotzdem noch mal vielleicht auf so weitere Differenzierungspunkte eingehen, wenn das für euch wichtig ist, weil ich glaube, dass...
Dafür sind wir hier, ja.
Genau, ich glaube, das ist auch etwas, was so im öffentlichen Diskurs manchmal auch so ein Stück weit vergessen wird. Also die DFL bzw. die Fußballvereine, die engagieren sich ja im wirklich größtmöglichen Maße. Das heißt, es fließt sehr, sehr viel Geld in Präventionsmaßnahmen. Das ist eine Summe, die kann man nachlesen.
Siebenstellig ist sie, ne?
Siebenstellig plus. und das darf man auch nicht unterschätzen, wir als HSV müssen ja auch für jeden Heimspieltag müssen wir ja auch Steuern bezahlen. Das heißt, wir sind auch Teil der ganzen Steuerverwertung und gerade bei den Hochrisikospielen, die in Gänze auch, das ist ein leidiges Thema für die Fanszene, von den Kartenpreisen sehr, sehr teuer sind, wird das Ganze relativ hoch auch gefördert, ist jetzt das die falsche Begrifflichkeit, aber die Steuern fließen natürlich im höheren Rahmen auch in Bund, aber auch direkt in die Länderkassen. Plus, und auch das darf, glaube ich, so in dieser ganzen Auseinandersetzung nicht vergessen werden. Und da sprechen wir vielleicht auch am Ende von der Kraft so eines Fußballvereins und vielleicht vom Fußball in Gänze. Es gibt ja rund um die Organisation von Heimspieltagen auch noch eine ganze Infrastruktur, die davon profitiert. Das heißt, wir haben die Tourismusbranche, wir haben die Hotellerie, wir haben An- und Abreisewege, das heißt Flüge, Bahn, HVV, alle profitieren am Ende sozusagen auch indirekt von den Fußballspielen. Auch da wird indirekt natürlich steuerlich etwas abgeführt. Und insgesamt, glaube ich, auch sehr, sehr viel eingezahlt. Das heißt, worauf will ich hinaus? Die Zuschreibung, der Verein würde oder der Fußball würde nur nehmen und aber gar nichts abführen, ist, glaube ich, auch da nicht zu unterschätzen. Und der dritte Punkt, und ich glaube, da muss man auch immer so ein Stück weit aufpassen. Ich habe das Stichwort Privatisierung auch schon genannt. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Vielleicht ist der Fußball dann sozusagen der erste Akteur, den man sozusagen auch Bereiche in Rechnung stellt. Andere Großveranstaltungen, ich habe es schon gesagt, Oktoberfeste, Hafengeburtstag sind ähnliche Veranstaltungen, wo dann auch Ähnliches passieren könnte, insbesondere, und das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidendes Kriterium, wenn man auch auf die Fallzahlen schaut. Die sind weit gravierender als alles, was rund um Fußballspiele passiert.
Die Argumentation der Polizeigewerkschaft ist natürlich, dass hier die Fußballspiele einmal wöchentlich stattfinden, der Hafengeburtstag einmal im Jahr. Generell die Argumente, die du aufgelistet hast, die ja auch durchaus nachvollziehbar sind, also der HSV wie alle anderen Fußballclubs auch zahlt Steuern. Es gibt andere Veranstaltungen, wo auch die Polizei logischerweise für die Sicherheit verantwortlich ist und auch nicht der Veranstalter zahlen muss, wie Hafengeburtstag zum Beispiel. Das sind ja aber alles Argumente, denen die Gerichte bisher nicht gefolgt sind. Das muss man ja auch festhalten. Also das Bundesverwaltungsgericht hat den Bremer Gebührenbescheid erstmal für rechtens erklärt. Der Fall liegt beim Bundesverfassungsgericht und die Hamburger Regierungsfraktionen haben auch gesagt, wir warten jetzt das Urteil vom Bundesverfassungsgericht erstmal ab, bevor wir hier für Hamburg eine Regelung entwickeln. Jetzt gibt es aber Rechtsexperten, die sagen, naja, man kann sich eigentlich schon darauf vorbereiten, dass dieser Gebührenbescheid weiterhin für rechtens erklärt wird, weil keine Verletzung der Grundrechte vorliegt. Und nur dann wäre eigentlich das Bundesverfassungsgericht verantwortlich. Müsstet ihr dann nicht auch aus Vereinssicht jetzt schon mal auch an die Planung mit der Hamburger Regierung gehen, um dann eben auch eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten, mit der beide Seiten am Ende leben können?
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es da möglicherweise auch andere juristische Einschätzungen, was die Urteilsempfindung betrifft. Das Bundesverfassungsgericht hat aber, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten immer bewiesen, da eine gute Entscheidung auch zu treffen und am Ende auch zu gucken, ob das Ganze verfassungskonform ist, auch mit Blick auf unsere demokratischen Grundwerte. Und ich würde deine Frage vielleicht ein bisschen anders beantworten wollen. Grundsätzlich eint uns doch alle der Punkt, dass wir hohe Kosten, was den Polizeiapparat betrifft oder den Sicherheitsapparat, grundsätzlich reduzieren wollen. Uns eint doch alle das Thema, dass wir rund um Fußballspiele keine Gewalt und größere Störung erleben wollen. Und entlang dieser Grundausrichtung versuchen wir in den letzten Jahren ja permanent gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und versuchen, Spieltage möglichst störungsfrei zu organisieren. Klammer auf, das ist uns in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, mit entsprechender Vorbereitung, mit Diskussionen auf Augenhöhe. Was uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlt, ist auch der öffentliche Diskurs zu solchen Themenfeldern. Deswegen vielen Dank, dass wir dieses Thema auch hier heute besprechen können, weil auf dem politischen Sektor manchmal vielleicht auch so die Grautöne oder die bunten Flecken, wie ich sie genannt habe, fehlen, weil die Detailtiefe, mit denen wir uns, glaube ich, alle auch, ich sag mal, im Feld der Praxis auseinandersetzen, geht schon relativ weit und wir versuchen da auch möglichst ressourcenschonend zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Interesse aller Menschen. Und trotzdem, und das vielleicht nochmal, bevor die nächste Frage anschließt, ist der Fußball nicht verantwortlich für soziokulturelle Entwicklung oder auch die Zunahme von Gewalt, die wir grundsätzlich möglicherweise aktuell auch in unserer Gesellschaft beobachten. Und das auch nicht nur im Fußball, sondern in ganz, ganz vielen Kontexten. Ich glaube, in dem Feld, welches wir direkt beeinflussen können, versuchen wir das auch mit allem, was wir tun und sind da auch entlang unserer Verantwortung, die wir vielleicht aus unserer Vereinsgeschichte auch für uns abgeleitet haben, sehr daran interessiert und unserem Profil auch genau diese Werte auszustrahlen und möglichst früh auch insbesondere unsere jungen Zielgruppen auch mitzunehmen. Also nächste Woche findet beispielsweise auch für unsere Young Ones, das ist die Zielgruppe 13 bis 17, die bei uns Mitglied sind, ein Gewaltpräventionsworkshop statt, um uns auch früh sozusagen solchen Themenfeldern zu widmen. Und das ist, glaube ich, ein Einflussbereich, den Vereine grundsätzlich nutzen müssen. Wir wollen ihn auch nutzen, machen das sehr proaktiv, ohne dass wir es müssen, weil wir uns dessen durchaus bewusst sind, dass viele, die sich im Fußball bewegen, auf Spieler, Funktionäre gucken und für sich auch ableiten, wie verhält es sich und entlang auch, ich sag mal, den prominenten Beispielen Bakary Jatta, Mario Vuskovic, können wir, glaube ich, das Miteinander und das Aufeinander aufpassen und das, für was der Verein auch stehen möchte, immer wieder unterstreichen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal Stefans Frage sozusagen ein bisschen anders wiederholen. Also offenbar scheint die Politik ja schon vorauszuahnen, in welche Richtung es gehen könnte, auch wenn es natürlich noch offen ist. Geht ihr jetzt als Verein proaktiv auf die Politik zu? Habt ihr das schon getan? Und sprecht darüber, was wäre, wenn? Oder wartet ihr jetzt erstmal das Urteil ab und entscheidet dann, was ihr machen wollt?
Naja, mit der Politik gibt es ja in der Peripherie schon länger Austausch. Und das Thema, hatte ich eingangs gesagt, die Übernahme oder die teilweise Übernahme von Polizeikosten ist jetzt auch kein neues Thema. Ich habe es in der Form, in der Vehemenz bisher nicht vernommen. Ich vermute auch, dass es jetzt so ein bisschen die Ultima Ratio ist, um sozusagen nochmal zu sensibilisieren. Wir haben da miteinander ein Problem. Wie gesagt, ich bin mit der Zuschreibung nicht zufrieden, wie der Fußball in Teilen dargestellt wird, weil wir, glaube ich, auch in Zahlen und ich sag mal auch in persönlichen Eindrücken eher zu einem anderen Schluss kommen, nämlich dass das Stadionerlebnis ein sehr, sehr sicherer Ort ist. Und auch wenn der Hafengeburtstag nur einmal pro Jahr ist, würde ich immer entgegenstellen, dass wir das Derby im letzten Jahr auch nur zweimal pro Jahr gespielt haben und das nur an einem Tag vom Wochenende. Aber grundsätzlich, und das ist, glaube ich, immer das Entscheidende, es ist doch total richtig, dass wir miteinander sprechen müssen und uns immer nach vorne hin zielgerichtet um ja Möglichkeiten kümmern müssen, sozusagen die ganze Infrastruktur auch möglichst schonend einzusetzen.
Gesprochen hast du mit Sören Schumacher, der von der SPD den Antrag gestellt hat, zusammen mit Sina Imhoff, mit den Grünen. Wir haben beide gebeten oder die Möglichkeit gegeben, wenn sie möchten, dir hier eine Frage zu stellen. Wollten sie beide nicht, haben aber sozusagen uns einen schönen Podcast gewünscht, ein schönes Gespräch und auch darum gebeten, das Ganze differenziert darzustellen. Darum geben wir uns Mühe. Du hast aber im März, glaube ich, bei einem Workshop teilgenommen von der SPD, wo auch Sören Schumacher teilgenommen hat. Er ist übrigens großer HSV-Fan, war gestern auch im Stadion.
Stimmt.
Seit 25 Jahren, genau, ja. Hat er gesagt. Hat er dich da schon so ein bisschen auf die Thematik vorbereitet? Habt ihr da schon über Polizeikosten und Ähnliches gesprochen?
Ja, das war eine Podiumsdiskussion, die als Grundthema eher Fußball und Gewalt beleuchtet hat. Da war das Thema Polizeikosten ein eher unterrepräsentiertes. Das war aber eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Genau das meine ich mit: Der Diskurs muss auch so ein Stück weit öffentlich stattfinden. Das war, ich sag mal, eine der ersten Veranstaltungen, die ich so auch erlebt habe, wo über das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven gesprochen wurde. War für, glaube ich, alle Teilnehmenden auch sehr erkenntnisreich, insbesondere auch die unterschiedlichen Perspektiven einmal wahrzunehmen. Wir bewegen uns ja alle auch immer in so einem Mikrokosmos und haben vielleicht manchmal auch so ein etwas romantisches Bild vom Fußball und reden uns auch vieles vielleicht ein bisschen schöner, als es am Ende ist. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und genau dafür ist ja der Diskurs sehr relevant und sehr wichtig. Und am Ende, und das habe ich vorhin schon betont, eint uns ja die Zielrichtung. Ich glaube, wir müssen nur über den Weg sprechen. Und die erste Idee, sozusagen einmal die Polizeikosten weiterzugeben, halte ich nicht für den richtigen, weil es ehrlicherweise auch die Problemlage nicht löst. Und ich glaube, unser Beitrag, den wir grundsätzlich in der Gesellschaft haben, sehr, sehr hoch ist und auch nicht zu unterschätzen. Und da sprechen wir einmal vom monetären Bereich, aber auch die Strahlkraft von Vereinen in so ein ganzes Milieu, also wie Fußballvereine auch das menschliche Zusammenleben prägen, wie es zum Teil Halt gibt, wie es manchmal der gemeinsame Nenner ist. Ich habe mich letztens mit einem Bekannten gesprochen, der einen Konflikt mit seinem Vater hat und die Liebe zum Verein, zum HSV, hat beide auch wieder so ein Stück weit zusammengeführt. Und das sind auch alles Dinge, die darf man, da kann man so ein bisschen drüber schmunzeln, aber die darf man auch nicht unterschätzen, wie weit sozusagen auch so ein Verein in unser gesellschaftliches Leben strahlt und wie sehr so ein Verein auch den Lebensrhythmus für viele Menschen vorgibt. Und sich trotzdem immer bewusst zu sein, dass wir in so einem Stadion jetzt auch keinen Raum haben, wo nie etwas passiert, ist doch ganz klar. Und ich glaube, das ist sozusagen auch für die Politik wichtig. Und das ist auch wichtig beispielsweise, oder was ich mitgenommen habe in Gesprächen mit Herrn Grote, dass Fußballvereine bitte auch benennen soll, dass es gewisse Herausforderungen gibt und auch problematische Verhaltensweisen. Und ich glaube, das ist sozusagen in der Differenzierung immer wichtig. Und das muss auch am Ende überhaupt kein Widerspruch sein, dass man sagt, ja, also 95-97%, da passiert gar nichts, aber wirklich gar nichts im Stadion. Aber du hast trotzdem auch Momente, da ist das Verhalten von Fans auch mal problematisch. Und das muss man dann auch benennen, klar ansprechen und für sich in den Ableitungen sozusagen auch Szenarien entwickeln, die dem gut entgegenwirken. Und da sind wir, glaube ich, auch mit Blick auf vergangene Vorkommnisse, werden wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, relativ klar in der Thematik Dinge auch klar benennen zu können. Dann aber auch, ich sag mal, in den ganzen Ableitungen und Maßnahmen zielgerichtet dahin arbeiten, es auch zu lösen und wieder in gute und gesunde Bahnen zu lenken.
Wir kommen natürlich noch auf eure Präventivmaßnahmen und auch einzelne Vorfälle im Volksparkstadion zu sprechen.
Na toll.
Wenn wir jetzt uns auch mal hinter die Kulissen blicken wollen, warum es möglicherweise auch jetzt zu einem konsequenteren Vorgehen einzelner Abgeordneter kommt, dann kommt man auch relativ schnell zu dem Punkt, dass es natürlich auch für Sympathiepunkte bei der eigenen Wählerschaft sorgt, weil gesellschaftlich nun mal die überwiegende Mehrheit der Meinung ist, ja, Vereine müssen beteiligt werden an den Polizeikosten für Hochrisikospiele. Du hast gerade gesagt, ein Weg, dem entgegenzuwirken, ist der Diskurs. Jetzt kannst du nicht jede Woche einen Podcast bei uns aufnehmen. Wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr in der Gesellschaft auch letztlich mehr Unterstützung für eure Haltung findet, um auch den Leuten es näher zu bringen, warum ihr mit euren Argumenten möglicherweise auch gar nicht so falsch liegt, um dadurch auch durch die Hintertür die Abgeordneten zu überzeugen?
Ja, ich glaube, das ist einmal der Weg über die Öffentlichkeit. Auch wenn wir nicht jede Woche natürlich das Format hier im Podcast nutzen können, haben wir ja durchaus auch sehr weitreichende Eigenmedien und haben es, glaube ich, auch in den letzten Monaten und Jahren immer wieder geschafft, auch in unserer Kommunikation transparenter und proaktiver zu sein in Form von Stellungnahmen, auch Interviews, wo wir einfach gewisse Themenfelder auch mutig beleuchten. Und es gibt, und das gehört immer zur Wahrheit dazu, es gibt Themenfelder, da erntet man im ersten Moment auch keinen Applaus. Und die sind auch ein bisschen schwierig und die sind auch ein bisschen komplexer, fernab von, ich sag mal, dem Spielgeschehen. Und der Fußball ist so von seiner Grundmechanik relativ einfach. Aber das, was drumherum passiert, ist dann manchmal doch ein bisschen komplexer. Aber trotzdem Mut zu haben, diese Gespräche zu führen und in die Auseinandersetzung zu gehen, ist, glaube ich, total wichtig. Und was wir in den letzten Jahren verstärkt machen, auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der Polizei, dass einmal unser Einsatzleiter zu nennen, Herr Strassberg, der bei uns im Fan- und Gremienrat zu Besuch war. Das ist sicherlich ein Novum auch, dass es da die direkte Zusammenkunft zwischen Fanvertreterinnen und Fanvertreter und der Polizei gibt. Wir erfahren sehr viel Unterstützung auch von Timo Zill, aus dem Polizeipräsidium, der sozusagen auch nach Vorkommnissen immer sehr bereit ist, den direkten Dialog zu suchen und sozusagen auch zu diesen Themenfeldern zu diskutieren. Und ich glaube, der Weg, das proaktiver zu machen und immer wieder auch Austauschformate zu suchen, diesen auch nachzukommen und auch hier jetzt heute Rede und Antwort zu stehen, auch wenn es ein komplexeres Thema ist, ist, glaube ich, total wichtig. Das müssen wir, glaube ich, mit der Politik auch mehr machen. Dieses eine Format, an dem ich teilnehmen durfte, ist dafür, finde ich, ein super Beispiel, unterschiedliche Blickwinkel, Blickfelder, Expertisen auch zusammenzubringen und das dann vor einem Plenum zu diskutieren, hilft wahrscheinlich auch für den öffentlichen Diskurs. Wir brauchen aber, und das ist ja immer am Ende die Wahrheit auch, das Wohlwollen aller Akteure rund um so einen Fußballverein. Du hast es gerade vorsichtig formuliert, ein bisschen Wahlkampf genannt. Und dafür ist die Plattform Fußball natürlich auch immer sehr geeignet, die auch sehr gerne genutzt wird. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen, das erleben wir ehrlicherweise alle Jahre wieder, dass es dann ein paar steile Thesen gibt, die erfahren dann auch sehr viel Aufmerksamkeit, in bestimmten Kreisen sehr viel Empörung, aber in anderen Kreisen auch ganz, ganz viel Zuspruch, insbesondere gerade entlang unserer gesellschaftlichen Entwicklung, wo die Probleme immer komplexer werden, scheint der Hebel von, ich sag mal, eher populistischen Maßnahmen und einfachen Lösungen ein sehr probates Mittel zu sein. Das merkt man jetzt ja auch bei der ganzen Migrationspolitik, wo dann einmal gesagt wird, naja, jetzt machen wir wieder Grenzkontrollen und dann ist das Problem verhindert. Am Ende merken wir nur alle, so einfach ist es am Ende dann doch leider nicht, sondern wir brauchen Zeit und gerade Präventionsarbeit hat auch was mit Rückschlägen zu tun. Man braucht einen ganz langen Atem, es braucht Zeit, es braucht Vertrauen, es braucht Beziehungsarbeit und es ist nach außen hin nicht als so sichtbar zu erkennen, auch wenn nachweislich, wenn man sich mit wissenschaftlich-kriminologischen, ich sag mal, Inhalten beschäftigt, keinen Zweifel daran gibt, dass die Arbeit richtig ist.
Stichwort Populismus. Wir haben das Interview von Innenminister Herrmann schon, von Bayerns Innenminister Herrmann schon angesprochen. Er hat unter anderem zum Thema Polizeikosten in diesem Interview gesagt, angesichts der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland werden die vielen Polizisten an anderen Stellen dringender gebraucht, statt an jedem Wochenende auf Steuerzahlerkosten verrückt spielende Fußballfans im Zaum zu halten. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr sogar da auf einer ähnlichen Linie seid und du ihm recht geben würdest, zu sagen, ja, wir können darüber diskutieren, ob man weniger Polizei braucht bei Fußballspielen.
Korrekt.
So einfach ist und manchmal. Auch da gibt es ja aber die Gegenseite und die Polizeigewerkschaften sind eben der Ansicht, nee, Moment mal, wir können nicht weniger Beamte einsetzen, das Thema ist hochsensibel. Ich nenne mal ein paar Zahlen, bei einem normalen Spiel kommen so 200 bis 300 Polizisten zum Einsatz und bei Hochrisikospielen sind es eben weit mehr als 1000, beim jüngsten Stadtderby gegen St. Pauli waren es 1600 und um diese Zahl zu verhindern, werden Vereine eben immer wieder in die Pflicht genommen, wirksame Präventionsarbeit zu leisten. Du hast gerade das als eines eurer Themenfelder auch genannt. Wie sieht das konkret aus? Also wie sorgt ihr durch eure Präventionsarbeit dafür, dass zum Beispiel dann auch weniger Polizisten vor Ort notwendig sind?
Ich kann ja mal so ein bisschen versuchen, aus dem Nähkästchen zu plaudern und vielleicht auch so eigene Erfahrungswerte zu teilen. Ich bin 2014 zum HSV gekommen, kurz nach der Ausgliederung. Und damals war das Team der Fanbeauftragten merklich kleiner als heute. Und ich sag mal, die Zusammenarbeit zwischen Sicherheit, Fanperspektive auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau. Das heißt, ja, es haben formale Sicherheitsbesprechungen stattgefunden. Die waren aber sehr, sehr oberflächlich und man hat eigentlich kaum Perspektiven ausgetauscht. Das Ganze hat, glaube ich, auch an unserem Standort eine gewisse Genese, was so die Polizei betrifft. Es gab vor einigen Jahren in 22C einen sehr unschönen Polizeieinsatz, wo sehr viel Pfefferspray zum Einsatz kam. Das Ganze wurde nie so richtig aufgearbeitet. Das heißt, es gibt so eine gewisse Grundskepsis auch, nicht nur in unserer Anhängerschaft, sondern weiter strahlend auch scheinbar so miteinander. Und ich glaube, dieses Miteinander haben wir in gemeinsamen Erfahrungen in den letzten Jahren maßgeblich weiterentwickeln können und sind mittlerweile an dem Punkt, und das hat ganz, ganz viel mit Menschen zu tun. Ich habe gerade schon zwei Personen genannt, die uns da auch ganz viel Vertrauen entgegenbringen. Das ist einmal Herr Strassberg und Herr Zill, die da immer wieder auch Türen öffnen und für Dialog bereit sind. Und auch wir mussten erstmal so das Miteinander finden. Aber so eine Spieltagsorganisation ist mittlerweile sehr, sehr vertrauensvoll. Das heißt, man versucht wirklich gemeinsam einmal abzuwägen, naja, was erwartet uns denn eigentlich am Spieltag und worauf müssen wir achten? Und da gibt's so besondere Beispiele, wie zum Beispiel ein Heimspiel von Magdeburg, wo sehr viel Polizeieinsatz geplant war, wir aber im Nachhinein in der gemeinsamen Reflexion auch festgestellt haben, naja, guck mal, vielleicht können wir das nächstes Mal ein bisschen anders organisieren, weil es gibt gewisse Faktoren, die eigentlich dagegen sprechen, dass es, ich sag mal, größere Ausschreitungen in diesem Sinne gibt. Und da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial und Ressource, sich vorher in einem wirklich geschützten Rahmen einmal die Frage zu stellen, naja, wie können wir eigentlich so einen Spieltag auch ressourcenschonend organisieren, ohne dass die Sicherheit darunter leidet, aber die fankulturellen Bedürfnisse auch so ein Stück weit bedient werden und gefördert werden, weil das ist ja auch wichtig für die Menschen, dass sie sich am und um das Stadion frei bewegen können. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Punkt, der, ich sag mal, die Ultras betrifft, sondern, das haben wir auch im Fan- und Gremienrat festgestellt, das beschäftigt ganz, ganz viele Menschen, weil auch eine hohe Polizeipräsenz hat eine Wirkung. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist so. Und sich da gemeinsam hinzusetzen, das zu planen, funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Wir haben es auch geschafft, in den letzten Monaten den, das kann die Polizei besser sagen, aber den Einsatz von Kräften aus unserer Perspektive zu reduzieren. Manchmal gibt es da auch gewisse Abwägungen, ob vielleicht mehr Ordnungsdienst auch eingesetzt wird und dafür in der Konsequenz vielleicht auch weniger Polizei zum Einsatz kommen muss. Und das funktioniert sehr, sehr gut, insbesondere bei beispielsweise auch so einem Heimspiel gegen Regensburg. Da braucht man wahrscheinlich nur einen Verkehrspolizisten am Standort und vielleicht noch eine kleine Einheit, die mal eingreifen kann, wenn es kleinere Konflikte gibt, die es ja aber in der Regel kaum gibt. Also es gibt ja, wenn man sich auch die Statistik anschaut, es gibt ja innerhalb des Stadions, ich sag mal, kaum Straftaten, die auch in der Form von der Polizei verfolgt werden müssen. Das kannst du an einer Hand abzählen. Obwohl 57.000 Menschen zusammenkommen in einem sehr, sehr geballten Raum. Und das hat, glaube ich, auch am Ende etwas damit zu tun, dass diese Veranstaltungen sehr professionell organisiert sind in puncto Ordnungsdienst, in puncto der Satzung, die wir haben, der Stadionordnung, einem geschulten Ordnungsdienst und. Da könnten wir jetzt unterschiedlichste Kriterien aufzählen und aber auch in der Art und Weise, wie wir als Verein wahrgenommen werden wollen. Genau.
Jetzt sieht aber die Polizei auch das Einsparpotenzial weiterhin bei knapp 50%. Du hast es gerade angesprochen, ihr habt schon viel reduziert in den letzten Jahren. Und man könnte vielleicht aber noch mehr reduzieren. Was unternehmt ihr neben diesen Präventivmaßnahmen und Workshops, was unternehmt ihr strukturell auch, um Gewalt und Hass zu bekämpfen? Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch Spruchbänder wie All Cops are Bastards, ganz Hamburg hasst die Polizei, auch die sind ja schon gesehen worden. Also wie könnt ihr da auch strukturell dem entgegenwirken, um dann auch nochmal klar zu signalisieren, Leute, wir brauchen weniger Polizisten?
Also ich glaube, auch da muss man nochmal so ein Stück weit unterscheiden zwischen was passiert im Stadion und was passiert außerhalb des Stadions. Nochmal, ich glaube, innerhalb des Stadions, wenn wir so die letzten 10 Jahre zurückspulen, ist, glaube ich, relativ wenig, was, ich sag mal, körperliche Auseinandersetzungen passiert, zu beobachten gewesen. Das wird auch zum Teil an der Polizei liegen und dem gemeinsamen Konzept auch die Großveranstaltung zu organisieren, insbesondere was Derbys betrifft. Strukturell sind wir, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Heißt, sehr viel Ressource, das habe ich gerade schon versucht zu erklären, liegt einmal in unserem Netzwerk. Das heißt, wir versuchen regelmäßig zusammenzukommen, gemeinsame Sicherheitsbesprechungen zu organisieren, Perspektiven auszutauschen. Da sind neben der Polizei auch weitere Akteure vor Ort, die für die Organisation vonnöten sind. Sicherheitsdienst, Feuerwehr, etc. Müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind unterschiedliche Akteure. Das ist zum einen sehr, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir als zweite Säule den ganzen Präventiv Apparat in Anführungsstrichen, also die soziale Arbeit, die Fanarbeit, nicht nur die Fanbeauftragten, sondern es gibt auch noch das HSV-Fanprojekt, es gibt den Supporters Club, der insbesondere, wenn es um Hassbotschaften, wenn es ums Thema Rassismus geht, wenn es um Gewaltvorkommnisse geht, eine sehr, sehr klare Haltung vertritt und die auch nach außen hin kommuniziert. Wir haben die Stadionordnung, wo ganz genau erklärt ist, was in unserem Stadion nicht erlaubt ist. Und wer gegen die Stadionordnung verstößt, hat auch mit Konsequenzen zu rechnen. Das kann ein Hausverbot sein. In der Regel wird man direkt ins Stadion verwiesen. Es kann ein Stadionverbot sein. Also auch da gibt es unterschiedliche Instrumente, die man anwenden kann. Dann gibt es noch die präventive Arbeit, das habe ich gerade auch schon skizziert, mit Blick auf unsere jüngere Zielgruppe. Also auch da versuchen wir, unserer Verantwortung gerecht zu werden und frühzeitig auch mit den Themenfeldern auseinanderzusetzen. Das ist einmal die Gewaltprävention, wir machen aber auch ganz viel im Bereich Suchtprävention. Und das Zusammenspiel auch gepaart mit der eigenen Haltung und der Aufarbeitung, ich sag mal, besonders negative Ereignisse auch in unserer Vereinsvergangenheit, ist, glaube ich, ein ganz guter Blumenstrauß, um dem auch so ein Stück weit entgegenzuwirken. Und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt ja auch, dass wir da auf dem sehr, sehr richtigen Weg sind, was unseren direkten Einflussbereich betrifft. Und das ist nun mal das Stadion, dafür sind wir verantwortlich. Da findet die Großveranstaltung statt, da sind wir Betreiber, da sind wir veranstaltungsverantwortlich. Alles, was auf An- und Abreisewegen passiert, das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Das klingt jetzt erstmal, naja, jetzt machen sich die Vereine aber auch ganz schön einfach. Formal ist es aber leider so, wir können jetzt auch nicht den Ordnungsdienst, irgendwo einsetzen und dahinstellen, weil das einfach ein Bereich ist, der den öffentlichen Raum betrifft. Und trotzdem, und das habe ich ja auch eingangs versucht zu erklären, versuchen wir auch da unseren Einfluss maximal geltend zu machen und versuchen auch, alle entsprechend zu sensibilisieren, versuchen uns in unterschiedlichen Netzwerken auch einzubringen, auch versuchen auch unsere Expertise, unsere Beobachtung einzubringen, um alles auch möglichst gut zu organisieren. Einen gewissen Personaleinsatz wird es bei solchen Veranstaltungen aber wahrscheinlich immer geben. Wir würden uns auch sehr wünschen, dass man auf den Knopf drückt und das Ganze reduziert wird. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich eher utopisch.
Dann lass uns aber einmal ganz kurz über den Stadionbereich sprechen. Du hast gesagt, so Sachen wie Hassbotschaften, Rassismus etc., da werden klare Statements gesetzt. Und ich glaube, da haben wir viele Beispiele in der Vergangenheit gesehen, wo es genau so der Fall war. Was die Polizei unter anderem beklagt, oder manch ein Polizist unter anderem beklagt, ist, dass mit der gleichen Vehemenz möglicherweise nicht bei Hassbotschaften gegen die Polizei vorgegangen wird. Stefan hat es schon erwähnt, diese Plakate All Cops are Bastards, ganz Hamburg hasst die Polizei, es wurde eine Polizeiuniform verbrannt. Wir haben dazu eine Stimme von Horst Nienz, dem Chef der Gewerkschaft der Polizei, der genau dazu eine Frage hat und die wollen wir hier einmal ganz kurz abspielen.
Familien mit kleinen Kindern werden vom Stadionbesuch teilweise abgehalten, weil man einfach Angst vor Gewalt im Stadion hat. Dies finde ich unendlich schade. Warum tolerieren die Vereine Gewalt der Ultras, teilweise im Vorfeld, wo riesige ACAB-Plakate zum Beispiel vorbereitet werden, Banner? Warum wird so etwas nicht im Vorfeld unterbunden, anstatt hinterher sich halbseitig davon zu distanzieren?
Ja, fragt Horst Niens, den ersten Teil Gewalt gegen Kinder, jetzt einmal ganz kurz beiseite geschoben, aber konzentrieren wir uns auf die Frage, ne? Kann man, könnt ihr als Verein im Vorfeld schon derartige Plakate kontrollieren, beziehungsweise da im Vorfeld dem Ganzen einen Riegel vorschieben? Geht das überhaupt? Und macht ihr das?
Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, und das haben wir rund um die besagte Choreo natürlich aus unterschiedlichen Richtungen auch gehört. Also wieso kann man das nicht unterbinden? Wieso verhindert ihr sowas nicht? Und da muss man sich, glaube ich, auch so ein Stück weit mit der Genese unseres Standorts auseinandersetzen und auch vielleicht mit den Erfahrungen der letzten Jahre. Grundsätzlich haben wir ein großes Interesse daran, immer wieder beziehungsfördernde Maßnahmen zu organisieren, die Sicherheitsaspekte nicht untergraben. Das heißt, Choreografien werden in der Sicherheitsbesprechung angemeldet und auch vor einem Heimspieltag entsprechend auf B1-Material, also schwer entflammbar, Materialfestigkeit kontrolliert. Bei großen Choreos ist es so, dass es meistens mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden ist. Das heißt, es ist eine große Infrastruktur. Da wirst du nie jedes einzelne Teil kontrollieren können. Das ist ehrlicherweise nicht leistbar. Und trotzdem versuchen wir es so gut wie möglich. Die Erfahrung der letzten Jahre hat auch in dem Punkt gezeigt, dass, und da komme ich jetzt gleich zu einer kleinen Differenzierung, der Wunsch, dass...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Choreografien, Spruchbänder auf Inhalte nicht kontrolliert werden, berücksichtigt wurde. Und wir mit diesem Vertrauensvorschuss eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht haben. Die Nordtribüne, das sind grundsätzlich auch, ich sag mal, demokratische Grundprinzipien, darf schon ein Ort sein, wo Äußerungen stattfinden dürfen. Und Meinungsäußerungen, die dürfen auch kritisch sein. So. Und die Arbeit mit unserer aktiven Fanszene hat sich in den letzten Jahren insofern ausgezeichnet, dass der gemeinsame Nenner, sich gegen Hassbotschaften, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus klar zu positionieren, ganz stark unterstrichen wurde. Und daraus abgeleitet ist auch dieser Vertrauensvorschuss entstanden. Immer mit dem Hinweis, Meinungsfreiheit ist in Ordnung, es darf aber nicht gegen die Stadionordnung verstoßen. So.
Kurze Zwischenfrage, ganz Hamburg hasst die Polizei, ist eine Meinungsäußerung oder verstößt gegen die Stadionordnung?
Das verstößt, würde ich sagen, gegen unsere Grundprinzipien, auch Hassbotschaften zu senden. Deswegen ist es aus unserer Sicht ein klarer Verstoß, auch wenn es keine Straftat in dem Sinne darstellt. Und trotzdem, und das ist immer ein schmaler Grat, haben sich auch sehr, sehr viele Menschen darüber beschwert, dass sie sozusagen auch in diese Meinungsäußerung mit einbezogen wurden, obwohl sie gar nicht hinter dieser Aussage stehen. Und das ist immer ein schmaler Grat. Was ich aber sagen will, in den letzten 10 Jahren ist, glaube ich, so eine Überschreitung auch dieser Grenze nicht vorgekommen. In der Regel sind es sehr... insbesondere bei Choreografien eigentlich positive Ansprachen, die immer sehr förderlich und bezugnehmend zur ersten Mannschaft beziehungsweise zum Spielgeschehen sind. Und alles, was rund um diese Choreo passiert ist, die Ursache beim Polizeieinsatz im Bergedorf zu suchen ist. So. Und da wurden sozusagen die Grenzen des Erlaubten auch, kann man böse sagen, ausgenutzt. Nämlich es wurde gezeigt, und man kann dann in so einem Moment gegen den Inhalt wenig machen. Wenn es einmal hängt, dann hängt es. Und trotzdem versuchen wir natürlich im Nachhinein auch die entsprechenden Kanäle zu nutzen und zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, wir überschreiten hier gerade gewisse Grenzen und wenn ihr diese Privilegien auch aufrechterhalten wollt, dann müssen wir uns auch in Zukunft wieder darauf verlassen können, dass solche Botschaften nicht gezeigt werden. Das ist das eine. So, im nächsten Moment hatten wir die verbrannte Polizeiuniform. Das war sozusagen das Resultat. Das ist so eine richtige schöne Eskalationsspirale mit Blick auf die durchsuchten Fanräume bei uns im Stadion. Und das wiederum ist ein Bereich, der schwer zu verhindern ist. Also wenn eine Polizeiuniform ins Stadion geschmuggelt wird, beim Thema Pyrotechnik kann man auch wahrscheinlich stundenlang darüber philosophieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Es ist leider schwer verhinderbar. Die Person war vermummt. Es handelt sich dabei um eine Straftat. Und wenn die Person identifiziert wird, dann können wir natürlich auch dagegen vorgehen. Bei Straftaten ist dann aber auch die Justiz bzw. auch die Polizei verantwortlich und macht das auch mit aller Vehemenz und Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Ist es aber am Ende nicht so ganz einfach, leider.
Also wir halten fest, Fans werden immer Mittel und Wege finden, um dann eben auch entsprechende Spruchbänder mit ins Stadion zu bringen. Eure Aufgabe ist dann hauptsächlich kommunikativ stark aufzutreten im Anschluss. Sofern Personen identifiziert werden, kann es natürlich auch konkrete Maßnahmen geben. Wenn ihr euch jetzt schon mal darauf vorbereiten müsst, dass es möglicherweise am Ende eine gemeinsame Lösung geben wird, wie man jetzt mit Mehrkosten bei Hochrisikospielen umzugehen hat und wir einen Blick nach Bremen werfen, dort betragen die Kosten für Hochrisikospiele 490.000 minus der Summe für normale Spiele von Polizeieinsätzen von 125.000, ergibt sich eine Gebühr von 365.000, die an die DFL gereicht wird und die leiten es direkt an Werder weiter. Jetzt hattet ihr als Erst- und Zweitligisten 2019 mal die Möglichkeit, euch solidarisch zu zeigen und einfach mal zu sagen, okay, pass auf, 365.000, das muss kein Standortnachteil nur für Werder sein. Wir beteiligen uns an den Kosten pro Verein, wären das ja Peanuts, ehrlicherweise. Und 32 von 36 Clubs haben am Ende sich dafür entschieden, nein, Werder hat die Kosten alleine zu zahlen. Sind dann die Vereine möglicherweise auch nicht solidarisch genug und oder müssten sie solidarischer sein, um auch gemeinsam eine Lösung nicht nur mit den Regierungen, sondern auch unter den Clubs für die DFL zu finden?
Ich glaube, das ist eher das Unterstreichen, dass man mit der Rechtsprechung nicht so ganz glücklich ist und grundsätzlich davon ausgeht, dass der Gebührenbescheid so nicht Bestand haben darf. Das wäre wahrscheinlich auch der zweite vor dem ersten Schritt. Ich glaube, da müssen wir jetzt tatsächlich erstmal das Bundesverfassungsgericht und das Urteil abwarten und trotzdem versuchen, vorher entsprechende Gespräche zu führen. Wenn ich sozusagen das, was Politiker äußern, immer richtig deute, es ist zum Teil, zum einen, bitte unterschätzt nicht, dass es auch gewisse Problemfelder gibt, gebt die bitte auch zu, das habe ich glaube ich auch gesagt, ja, also 95-97% der Spieler passiert gar nichts, aber es gibt durchaus auch Bereiche, da ist es zum Teil auch schwierig und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und lasst uns bitte gemeinsam versuchen, den Kostenapparat auch so ein Stück weit zu senken. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch weiterhin verfolgen sollten und auch müssen. Weniger in Richtung, wir schieben uns jetzt einfach mal die Kostenbescheide hin und her, sondern versuchen wirklich auch Problemfelder zu lösen. Weil am Ende, und das habe ich auch schon versucht zu erklären, sind das...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Gesellschaftsstrukturelle Entwicklung, die wir aktuell in Deutschland beobachten, die wir um den Fußball auch beobachten. So ein Fußballstadion ist dann auch immer so ein Brennglas von Problemen, die wir in unserer Gesellschaft beobachten. Und ich hätte viel mehr Freude daran, genau an diesen Feldern zu arbeiten und zu gucken, wie können wir denn eigentlich die Ursachen beheben für die Herausforderungen, die daraus entstehen. Also das ist ja so in meiner Erfahrung leider immer wieder so ein Reflex, vielleicht auch so dem Populismus zuzuschreiben, dass wir versuchen, an den Symptomen zu arbeiten und die Symptome auch irgendwie kritisieren, gerne auch mit einfachen Lösungen. Es löst aber das ursächliche Problem nicht. Und ich glaube, das ist mit Blick auch in die nächsten Jahre das Feld, was wahrscheinlich am erschwerlichsten ist, wo man auch weiterhin Pionierarbeit leisten muss, aber wo aus meiner Perspektive auch die größte Chance liegt, nämlich gesellschaftliche Entwicklung auch in den Ursachen vielleicht zu bearbeiten. Und da wiederum hat die Kraft des Fußballs, kann ganz, ganz viel Gewicht haben. Und wir profitieren sehr davon, wenn die unterschiedlichen Akteure, die in der Gesellschaft auch präsent sind, erlebt werden und ihre Stimme erheben, eine gemeinsame Sprache sprechen und nicht über Kostenbescheide diskutieren.
Wir biegen so langsam die Zielgeraden des Podcasts hier ein. Du hast eben über einfache Lösungen gesprochen. Davon hat Bundesinnenminister Herrmann einige zu bieten. Und ich würde gerne noch mal am Ende über eine mit dir gerne sprechen. Und zwar, er fordert, dass man gerade Stadionverbote konsequenter aussprechen sollte. Jetzt haben wir eben über diesen Fall mit den Plakaten und der verbrannten Uniform gesprochen. Der Mensch, der sie verbrannt hat, war nicht zu identifizieren. Mhm. Hättet ihr ihn identifiziert, wäre der sofortige Schritt eigentlich ein Stadionverbot gewesen? Oder wie wäre eure Haltung dann dazu gewesen?
Das wäre die logische Konsequenz und für die betroffene Person ist wahrscheinlich das Stadionverbot dann auch das geringere Übel, ehrlicherweise. Ich glaube, was einem da juristisch auch blüht, das ist das größere Problem. In der Regel ist es so, wenn eine Strafanzeige erfolgt und sie uns als Verein, Bezugsverein mitgeteilt wird, gibt es dann eine Anregung eines Stadionverbots. Und dafür haben wir eine Stadionverbotskommission eingerichtet, die aus unterschiedlichen Akteuren besteht. Da wird der Fall besprochen und dann kann ein Stadionverbot ausgesprochen werden. Das kann eine Bewährungsstrafe sein, das kann ein Stadionverbot bis zu 3 Jahren sein. Da muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen, was passiert auf An- und Abreisewegen und was passiert innerhalb des Stadions. Und da kann ich es nur nochmal betonen, auch wenn es so langsam vielleicht ein bisschen nervig klingt, aber im Stadion selber passiert recht wenig, was, ich sag mal, im Bereich der körperlichen Gewalt zuzuordnen ist. Wir haben das Thema Pyrotechnik, das wird ja auch gerne sozusagen in den Gewalttopf geschmissen. Auch da ist das Thema Vermummung und Täteridentifizierung ein großes Thema. Spannender ist sozusagen, was ist mit Stadionverboten, die auf An- und Abreisewegen ausgesprochen werden. Und haben wir als HSV tatsächlich einen etwas differenzierteren Blick, insbesondere weil wir auch den ganzen Sicherheitsapparat im Blickfeld haben. Denn es ist nicht so, wenn Stadionverbote für Personen ausgesprochen werden, dass die Menschen dann nicht zu Heim- oder Auswärtsspielen reisen, sondern das tun sie sehr wohl. Das Thema Sektion Stadionverbot hat sicherlich auch jeder schon mitbekommen, der sozusagen ein Stadion besucht. Dazu gab es von unserer Fanszene jetzt auch gegen Regensburg wieder ein größeres Spruchband. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die ist auch außerhalb des Stadions unterwegs und muss auch polizeilich begleitet werden. Und aus Sicherheitsperspektive ist es eigentlich immer besser, wenn sozusagen alle auch im positiven Sinne das Spiel im Stadion verfolgen. Man weiß, wo alle sind, ist an, ich sag mal, Dingen auch mitgearbeitet werden, wie Choreografien, die sozusagen auch einen positiven Charakter haben und nicht alles außerhalb des Stadions stattfindet.
Wie viele Stadionverbote habt ihr denn aktuell am Laufen?
Die wir ausgesprochen haben, genau. Oder die insgesamt ausgesprochen sind?
Ja, die der HSV verhängt hat.
Ist eine niedrigstellige Anzahl an Personen.
Das heißt, niedrigstellig im zweistelligen Bereich, einstelligen Bereich?
Das sagen wir leider nicht. Auch wenn die Frage gut war. Ja. Aber ganz grundsätzlich, wir glauben nicht so sehr an die Mechanik von Verboten. Also und auch da nochmal ein bisschen ausdifferenziert. Also ich kann auch da die Mechanik und den Wunsch total nachvollziehen. Es ist ja, also es steht ja der Wunsch, es passiert etwas, der muss bestraft werden und dann erhofft man sich dadurch eine Veränderung des Verhaltens.
Eine Abschreckung auch gegenüber anderen.
Ne? So. Und das kann in Teilbereichen kann das auch funktionieren. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn es einen sexuellen Übergriff gibt bei uns im Stadion oder ein diskriminierendes Verhalten, dann wird die Person des Stadions verwiesen, weil es auch etwas ist, was bei uns im Stadion passiert und das auch für einen längeren Zeitraum. Und es kann auch ein Stadionverbot hilfreich sein bei, ich sag mal, jüngeren Personen, um so ein Stück weit auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen, weil beispielsweise mit einer Bewährungsstrafe, mit der gearbeitet wird, gesagt wird, pass mal auf, wir wissen, du gehst gerne ins Stadion, du kriegst jetzt mal ein Stadionverbot auf Bewährung, du musst dich jetzt in der Zeit wirklich an die Regeln halten, ansonsten bist du möglicherweise 1 bis 3 Jahre nicht mehr dabei. Das kann helfen. Es kann aber auch total kontraproduktiv sein, ein Stadionverbot auszusprechen, weil wir nicht unterschätzen dürfen, dass in unserem Stadionumfeld und im Stadion unterschiedlichste Personengruppen anzutreffen sind, mit unterschiedlichsten Hintergründen, mit unterschiedlichsten Milieus. Das ist eben eigentlich ja auch das Schöne am Stadion, dass da ganz, ganz viel stattfindet. Und man muss am Ende, so nervig das auch manchmal ist, ganz individuell gucken, was hat denn die höchste Wahrscheinlichkeit auch in der Wirkung? Das heißt, für, ich sag mal, eine sehr negative Biografie muss ein Stadionverbot nicht zwingend förderlich sein, sondern es kann eben auch dazu führen, dass die Person möglicherweise auch außerhalb des Stadions weiter radikalisiert wird. Und da eher zu sagen, oh, das ist aber auch besser, wenn die Person vielleicht in ihrem Bezugsfeld unterwegs ist, sich eher um positive Dinge kümmert, wie Choreovorbereitung, was irgendwie alles dazugehört. Das muss man am Ende immer abwägen. Es kann eine sehr nützliche Maßnahme sein, ein Stadionverbot auszusprechen, gerade wenn es um Bewährungsgeschichten geht. Es muss aber nicht. Auch da, und das ist, glaube ich, am Ende das Entscheidende, müssen wir immer sehr, sehr differenzieren und am Ende gucken, was, weil eigentlich soll es ja auch eine Präventivmaßnahme sein, das Stadionverbot, am Ende die höchstmögliche Wirksamkeit verspricht. Und das versuchen wir auch zu tun.
Jetzt kommt der nervige Journalist in mir durch. Warum entscheidet ihr euch nicht im Sinne der Transparenz, die Zahl, die niedrige Zahl zu nennen?
Ich habe sie gerade nicht im Kopf, lieber Kai.
Okay, das ist die beste Erklärung.
Ja.
Ich persönlich kann deiner Argumentation total folgen, wenn wir jetzt eben sagen, okay, es ist nicht immer die einfache Lösung, Stadionverbote auszusprechen. Welche Alternative gibt es denn dann aus deiner Sicht, um eben auch gewaltpräventiv wirksam tätig zu sein?
Ich glaube, das haben wir so in der letzten Stunde so ein Stück weit versucht aufzuzählen. Und am Ende, glaube ich, im Fazit auch hier nochmal zu unterstreichen, es passiert im Stadion wenig bis gar nichts. Der Ort ist sehr, sehr sicher, auch im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen, wie beispielsweise das Oktoberfest. Und das hat, glaube ich, maßgeblich damit zu tun, dass sich die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, der dritten Bundesliga in den letzten Jahrzehnten professionalisiert haben, die Abläufe besser geworden sind, man sich der eigenen Haltung bewusst ist, in Fanarbeit investiert, in Sicherheitsinfrastruktur investiert und alles auch so ein Stück weit miteinander verzahnt und in Synergie denkt. Und dann kann auch so ein schönes Erlebnis organisiert werden, wie wir es im Fußball Woche für Woche ja auch spüren, erleben und wertschätzen, nämlich höchste Sicherheitsvorkehrung, maximales Ausleben von Fankultur und bestenfalls auch schönen Fußball, wie wir ihn gestern erleben durften. Und das im Zusammenspiel ist, glaube ich, das, was wir zum einen bewahren und schützen müssen, was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, dass sich alle auch ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Und das meint eben auch alle Gruppen, die Teil so einer Veranstaltung sind. Am Ende müssen wir alle dafür Sorge tragen, dass so wie wir die Fußballspiele organisieren, sie auch in Zukunft organisiert werden dürfen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch alle gemeinsam bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind. Es gibt immer mal wieder auch Vorkommnisse, wo man sich klar positionieren muss. Das war in unserem Fall Thema mit der Polizei und der ACAB-Choreo. Aber auch da, glaube ich, konnten wir sozusagen in der Nachbetrachtung feststellen, dass die Abläufe und die Intervention, die wir auch da anwenden können, sehr erfolgreich und wirksam ist, weil wir solche Vorkommnisse jetzt auch nicht mehr erlebt haben.
Jetzt haben wir in der letzten Stunde ganz viel über Sicherheit gesprochen und relativ wenig über Fußball. Deswegen ganz zum Schluss brauchen wir ja von dir einen ganz sicheren Tipp, ob am kommenden Wochenende das Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Schöner Fußball, wenige Probleme im und außerhalb des Stadions, wie jetzt zum Beispiel beim 5:0-Sieg gegen Regensburg am Wochenende.
Ich bin, wie ihr wisst, ja kein Sportexperte. Ich freue mich aber sehr auf das Spiel, weil fankulturell gehört das sicherlich zu den Highlights, auch am Betze zu spielen. Der Gang zum Stadion schon auf dem Berg ist für mich immer ein absolutes Highlight. Beide Tribünen werden wahrscheinlich wieder das Maximale rausholen, was man rausholen kann. Und alle freuen sich, glaube ich, auf solche Spiele, insbesondere wenn Heim- und Gästeblock ausverkauft sind. Das ist bei unseren Auswärtsspielen in der Regel der Fall. Sportlich ist es, glaube ich, jetzt genau der Punkt, wo wir zeigen können, dass ein paar Dinge anders laufen als in den letzten Jahren, nämlich das Spiel jetzt zu unseren Gunsten zu gestalten. Ich bin da tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich und glaube, dass wir das Gewinn, das Ding gut und ernsthaft 3:1 nach Hause bringen.
Das werden wir natürlich genau überprüfen. Lieber Cornelius, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dich wirklich diesem sehr komplexen Thema auch gestellt hast. Und ich hoffe, dass wir auch den Hörern einen sehr facettenreichen Blick auf diese Materie bieten konnten, die nicht immer in 2-3 kurzen Aussagen vor der Kamera in populistischer Art und Weise so in der ganzen Transparenz aufzuklären ist, sondern manchmal braucht es dann eben auch 1 Stunde und 4 Minuten, um dann wirklich auch alle Facetten zu beleuchten. Deswegen vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. So habt ihr mich ja schon kennengelernt. Es dauert immer ein bisschen länger.
Auch von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank und sicher ist bei uns nur eins, wir werden uns dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Kaiserslautern vor dem Heimspiel gegen Paderborn wiederhören und bei uns heißt das, in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.